Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei der, die, das, Social Media Podcast, Social Vita. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal, mein Co-Founder. Zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet. Und heute sprechen wir im ersten Teil über die Freiheit, die unser Berufsfeld mit sich bringt, Kichererbsen, Reiswaffeln und den Best Agency Award. Und im zweiten Teil haben wir Marielle zu Gast. Sie ist Podcast-Vermarkterin, Expertin, also Expertin im Podcast-Marketing. Und genau darüber sprechen wir auch mit ihr. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
Viel Spaß.
Paulina, es geht los. Weißt du noch, wie das geht, Podcast?
Ja.
Brauchst du noch mal ein kleines Intro?
Weil die letzten zwei Folgen nicht da war, ne?
Ich habe es gefühlt die letzten 20 Folgen warst du nicht da.
I'm back.
Fun Fact, ich habe gerade, das finde ich echt geil, ich habe gerade so noch einen Restgeschmack von einer Kichererbsenwaffel in meinem Backenzahn gefunden. Aber es ist geil.
Also, interessiert unsere HörerInnen bestimmt herrlich.
Du hast so gesagt, wir sollen mehr persönliche Erlebnisse teilen.
Ja, aber ich glaube, ich rede von tiefgründigen Erlebnissen und nicht von Kichererbsenwaffeln. In den
okay, Backen. Dann gib mir die Chance, mich zu erklären. Also Kichererbsen, absolutes Superfood, werden ja meistens bei uns im Humus vorzufinden. Oft, also wahrscheinlich die Art und Weise, wie die meisten Leute Kichererbsen konsumieren. Und ich würde am liebsten jeden Tag ein Kichererbsen essen.
Ich habe das Gefühl, das wird wieder so ein erster Teil, wo Jan König uns danach schreibt und sagt, er musste es skippen, weil es so random war.
Nein, ich will ganz was sagen. Und deswegen finde ich es geil, dass es nicht nur Reiswaffeln gibt, sondern Kichererbsenwaffeln. Aber gut, wir können gerne über was anderes reden, wenn du das Thema nicht redenswert findest. Wie war deine Woche?
Ich habe das Gefühl, dass generell der Monat, also wir schreiben den 11. Oktober 2024 und ich habe das Gefühl, dass September und Oktober die härtesten Monate im Jahr waren.
Dieses Jahr, ja. Meinst du allgemein?
Nee, ja. Also ich habe, und allen, mit denen ich spreche, geht es auch so oder ähnlich und alle sagen aber auch immer als Feedback, ja, das ist ja jedes Jahr so und das kann ich einfach nicht unterschreiben. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es die letzten Jahre auch so krass war. Also ich habe wirklich das Gefühl, es ist jede Woche eine Messe, es sind jede Woche irgendwelche Marketing-Days, irgendwelche PartnerInnen-Workshops, irgendwelche Onboardings. Ich habe das Gefühl, ich bin nur noch in München, Hamburg und Köln, aber nicht in Berlin und lebe aus dem Koffer.
Ja, es ist viel Travel.
Ja.
Dadurch geht viel Zeit verloren und das ist anstrengend.
Ja.
Das habe ich auch das Gefühl. Aber ich glaube, das war, weil die Sommerpause vorbei ist. Es war einfach bis August, stand doch gefühlt das Land still.
Ja, das war und bei dann, uns ja auch nicht so irgendwie. Also ich habe das Gefühl, es war die ganze Zeit volle Fahrt und jetzt haben wir einfach nochmal 100 km/h draufgelegt. Und ich fahre gefühlt auf meinem kleinen, ruckligen Smart in der Autobahn und alles ist so dong, 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 dong. Ich habe das Gefühl, dass das Ding jeden Moment auseinanderfliegt.
Ja, krass. Also ich würde auch sagen, dass das extrem viel los ist. Und ja, Kombination aus vielen Faktoren, um ehrlich zu sein. Aber mein Gefühl spiegelt es wieder. Okay. So, bei mir, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, bei mir war es so, dass die letzten Wochen einfach sehr arbeitsintensiv waren. Mhm. Vor allem, wenn man auch noch das Wochenende durchhasselt, dann verschwimmt alles sowieso, weil es gibt nicht so klare Grenzen. Mhm. Und dann gab es so ein, zwei Vorfälle, wo ich dachte, okay, jetzt ne, beißen, zwei, drei Wochen durchziehen. Und dann kommt ein Cut und der kam halt nicht, weil so zwei, drei Sachen passiert sind. Und dadurch habe ich auch das Gefühl, dass die Zeit halt sehr, ja, dass es einfach so ein krasser Rausch ist gerade.
Voll. Ja, ich muss aber, also wir haben ja gesagt, wir bringen immer Themen mit, ne, eigentlich. Ich habe auch ein Thema mitgebracht. Ist so ein bisschen, also nicht sentimental, aber ich finde es schon krass, was für einen privilegierten Job wir eigentlich haben. Wir haben da letztens drüber gesprochen und als wir darüber gesprochen haben, habe ich gesagt, das nehme ich fürs Podcast mit. Weil ich habe gerade so ein paar Family-Themen auf dem Tisch und ich kann mir halt einfach rausnehmen, random an einem Mittwoch um 16 Uhr mich um was Privates zu kümmern. So. Und das hat ja bei uns im Endeffekt auch jede, weil wir Work Any Place Any Time Policy haben. Und so, wenn du Krankenschwester bist, oder inzwischen heißt es ja Krankenpfleger, Pflegepersonal, glaube ich, BusfahrerIn, aber auch Ärztin, Rechtsanwältin, dann hast du das einfach nicht.
Mhm.
So, also es ist so krass, dass ich einfach, und obwohl ich das Gefühl habe, dass wir gerade bei 250 km/h die Schienen wechseln in unserem Zug, habe ich das Gefühl, Gott, das hat sich gerade so richtig in unserem Zug, habe ich halt, weiß ich gerade trotzdem den Job, den ich habe, so und die Flexibilität, die damit kommt, so krass wertzuschätzen, weil ich mich einfach parallel um Dinge kümmere. Klar, Dinge kümmern kann, klar, die sind stressig, die sind irgendwie mental load, ist auch alles scheiße, um was ich mich kümmern muss, aber ich frage mich halt, also wie würde ich das machen, hätte ich einen normal 9-to-5-Job, wo ich im Büro sitzen müsste? So, also meine Family, ich muss mir um Family-Sachen kümmern, sitzt halt auch in Hamburg so. Und klar, es ist anstrengend, um 5 Uhr morgens den Zug zu nehmen, nach Hamburg zu fahren und so, aber im Endeffekt, Alter, was habe ich für ein Glück, dass ich das kann. Und das kann ich nicht nur, weil ich Geschäftsführerin bin und weil mir der Laden gehört, das kann jeder andere, der hier arbeitet, auch. Und ich glaube, manchmal müssen wir uns irgendwie so ein bisschen daran erinnern, dass es auch so viele andere Lebensformen gibt, die das gar nicht zulassen und wir das gar nicht genug irgendwie appreciaten.
Ja, allein schon Homeoffice ist ja ein Segen.
Da
Ne,
habe
also
ich
nicht nur
auch,
flexibles
ich habe
Arbeiten, nur
gestern mit
allein
meiner,
Homeoffice
ich
ist
war
schon ein
ja in
Segen.
Hamburg und ich habe gestern mit meinen Eltern darüber geredet, wann die sich das erste, also mit meiner Stiefmami und meinem Papa, wann die das erste Mal Hunde hatten in ihrem Leben. Random Fact. Und da hat meine Stiefmama halt erzählt, dass sie ihren ersten Hund hatte irgendwie mit 25, während der Ausbildung schon. Und dann hat sie den halt immer vor der Arbeit bei ihren Eltern abgegeben und nach der Arbeit abgeholt. So, und da war ihre Arbeitsstelle halt neben ihren Eltern und irgendwann hat sie die Arbeitsstelle gewechselt, hat damals in Köln gewohnt, und dann hat sie den Hund noch am Wochenende abholen können. So, weil Hunde ins Büro mitnehmen, Homeoffice, also das war, und sie hat Bürokauffrau gelernt, glaube ich. Birgit, entschuldige, wenn das falsch ist, aber also kein Job, wo du jetzt sagst, du kannst, du könntest, es wäre nicht möglich.
Ja,
So, ne?
total.
Also voll, was du sagst, stimmt total. Homeoffice auch krass.
Ja, einfach mal ein bisschen das wertschätzen, was man hat.
Ja, einfach
Und
mal ein bisschen
ja.
grateful. Also es geht mir auf jeden Fall, also obwohl es halt unglaublich stressig ist und obwohl ich irgendwie dann manchmal, also ich meine, ich liebe meinen Job und ich liebe das, was wir machen und ich bin so privileged, dass ich diesen Job machen darf. Aber klar, gerade wenn man dann so Family-Stress hat und so und dann auch in so einer Position ist, denkt man sich manchmal, Alter, was mache ich hier eigentlich gerade? Ich hätte dann manchmal gerne irgendwie eine Aufgabe mit weniger Verantwortung, so, also natürlich nicht langfristig, aber für den Zeitraum, wo es so stressig ist. Und dann denke ich mir wiederum, ey, ich bin so gesegnet, dass ich das machen kann und dass ich diese krasse Flexibilität habe und dadurch irgendwie mein Privatleben in dem Moment einfach, ja, um, also dass ich meinen Job und mein Privatleben, so ist besser formuliert, herum planen kann und priorisieren kann. Ja, das war mein Thema. Das sollte ich einfach mal loswerden. Und ich glaube, da müssen wir uns manchmal auch einfach alle mal angucken und sagen, ey, das ist schon cool, dass wir das machen können.
Ja, finde ich einen richtig, richtig schönen Reminder. Ich kann vielleicht direkt da anknüpfen und ich war ja gestern auf dem Best Agency Award, wo wir Bronze gewonnen haben für
Woohoo!
Focus. Schwarzen Schade, Focus. Kann ich gleich mal was dazu erzählen? Aber was ich eigentlich anknüpfend ans Thema Homeoffice erzählen wollte, da, also der Award wird ja gehostet von Cherrypicker, der Pitchberatung. Und es ist der einzige Award oder die einzige Auszeichnung, wie sie sagen, in Deutschland, wo die Jury komplett aus CMOs besteht, also wirklich Decision-Makern und nicht halt eben irgendwelchen Agenturen, Fuzzis, wie wir es sind. Und deswegen extrem relevant. Und es gibt am Abend ein Gala-Dinner, wo halt dann natürlich die ganzen Agenturen sind und die CMOs. Und ich hatte ganz, ganz, ganz viele tolle Gespräche, wirklich auf einem super hohen Qualitätsniveau, hatte ich selten gehabt. Und wir haben viel auch über Homeoffice geredet und ich muss sagen, keiner glaubt mehr an Homeoffice.
Das ist krass,
Ich
ne?
sag mal, wie es ist. Also schon als Konzept, aber nicht mehr als Dauerlösung. Sondern egal, mit wem du sprichst, es ist immer so, okay, back to office. In irgendeiner Form. Meistens ist es ein Tag, teilweise sogar 4 Tage, 3 Tage. Und ich finde das schon extrem interessant. Und es ist ja auch so, egal, welche, sag mal, großes, erfolgreiches, amerikanisches Digitalunternehmen du dir anschaust, sei es ein Apple, sei es ein Google, sei es ein Meta, alle holen die Leute zurück ins Büro. So, ich finde das so interessant. Wir hatten gerade, auch hatte ich im Team auch eine Diskussion, wo halt das Feedback war, ja, okay, die Meetings sind so on point, die sind so durchstrukturiert. Und wir hätten gern mehr Raum für persönlichen Austausch. Verstehe ich, finde ich auch gut und das baut auch Kultur auf. Ja, ich glaube dennoch, dass die Kultur, die du hier im Büro hast, und das ist immer die gleiche Diskussion, das zusammen Schwitzen, der kurze Dienstweg, mal rüberrufen über den Tisch, der Schnack an der Kaffeemaschine, das ist unersetzbar für Kultur. Und das ist mir irgendwie gestern nochmal so klar geworden, dass ich das schon geil finde, wenn noch mehr Aktion und Action hier im Büro ist.
Voll, ich sehe das genau wie du. Also ich glaube, gerade im Kreativbereich hilft das so sehr, sich einfach mal in die Augen zu gucken. Und wir haben ja UdK studiert und Byung Chul Han hat mal eine Vorlesung gehalten. Wahrscheinlich das Einzige, was ich aus diesem Studium erinnere. Und es gehörte noch nicht mal wirklich dazu. Ich glaube, es war irgendwie so eine extra Vorlesung. Warst du da auch? Und da hat er erzählt, dass das Schwierige an FaceTime ist, auch bei einer Fernbeziehung, dass du denen in die Augen gucken kannst.
Stimmt, weil du immer.
In die Kamera guckst. Es guckt immer einer in die Kamera. Du wirst dir nie in
Ah.
die Augen gucken können. Und ich finde, das ist
Das ist
für
ja
mich
krass.
irgendwie, ja, und ich erzähle das schon seit, keine Ahnung, seitdem ich in dieser Vorlesung war, weil das ist für mich so eine gute Erklärung dafür, dass gerade wenn es auch um Diskussionskultur und so geht in einem Unternehmen, ich glaube, das ist sehr viel schwieriger ist, sowas remote umzusetzen.
Hä, auch ganz aus Führung an sich. Führung
Ja.
läuft so viel über Beziehung,
Ja.
über menschliche Nähe. Es ist so viel schwerer zu führen, wenn du einfach nicht physisch in einem gleichen Raum bist.
Ja,
Und ich habe
stimmt.
mich auch sehr viel, also das ist gerade eins, wirklich eins meiner Hobbys, mich sehr viel mit Kultur zu beschäftigen. Also ich habe mir auch so Sachen reingezogen, wie Mafia funktioniert und sowas. Einfach verstehen will oder halt so Surfer-Communities, wie funktionieren Communities, wie
Ist ja
funktionieren.
quasi das Gleiche.
Das ist das Gleiche, Mafia und Surfer, es ist sowieso das Gleiche. Nee, aber generell, es ist ja schon verrückt, dass, also wie werden Organisationen gesteuert, wenn sie formal eine Organisation sind und wenn sie nicht formal eine Organisation sind, aber eben eine hohe Identifikation haben oder Identität haben. Anderes Thema, müssen wir separat drüber sprechen. Aber was ich da halt so spannend finde, ist, dass bei allen, und das ist wissenschaftlich untersucht, es immer diesen Moment dieser Nähe gibt, dieses Zusammenkommen, ne, dieses an einem Ort sein. Es gab dieses krasse Beispiel von Disney, die haben ja auch ein Animationsstudio. Ich weiß gar nicht.
Pixar.
Nee, Pixar haben sie ja gekauft.
Ja.
Und bei Disney hat auch ein eigenes Inhouse-Studio. Und die hatten das halt, die haben Pixar gekauft und haben dann die Leute von Pixar rübergeholt und haben gesagt, hey, ihr habt Pixar aufgebaut, bitte macht auch unser eigenes Studio bei Disney noch besser, noch stärker. Und die sind dahin, das erste, was die gemacht haben, die ganze Belegschaft, das ist so banal, das ist jetzt echt irgendwie 20 Jahre her oder so, die ganze Belegschaft war über 3 Etagen verteilt. Das erste, was die gemacht haben, ist, die haben 2 Etagen geschlossen und haben die alle in einen Raum gequetscht. So, das war eine Leadership-Maßnahme. Und was sich herausgestellt hat, ist, dass du halt so verbundener dich fühlst, du fühlst dich so mehr Teil von diesem Tribe, allein dadurch, dass du enger in einem Raum zusammensitzt. So, und diese Verbundenheit, dieses Zusammenhängen, ne, dieses Zusammenkämpfen, und das schafft, bin ich felsenfest von überzeugt, das schafft ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das kannst du digital nicht abbilden. So.
Ja, auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, wir haben krasse High-PerformerInnen, die nicht in Berlin sitzen.
Ja, und das ist genau, und das ist, glaube ich, die größte Zwickmühle,
Und
die wir
das
haben.
ist einfach
Das ist
scheiße,
die größte
weil I
Zwickmühle,
would
die wir haben.
never ever want to miss them. So.
Nee, und ich glaube auch, wie gesagt, die besten Talente sitzen nicht alle in Berlin. Und dann ist halt die Frage, hast du lieber die besten Talente überall verstreut zusammen oder hast du lieber halb gute Talente, aber dafür alle an einem Ort?
Ja.
So, das ist eine
Ja,
große
oder du
Zwickmühle.
schaffst halt eben Momente und Zusammenkünfte. So, das ist, glaube ich, die Alternative. Also das ist, glaube ich, also das ist für uns ja gerade auch aktuell die Lösung, die ich auch super bereit bin, noch auszubauen, zu sagen, hey, du hast eben 4 Termine im Jahr. Da treffen sich die Teams, da sehen sich
Fair,
die Teams, da
fair,
schließen sich die
ja,
Teams
fair.
ein. So, ne? Machen irgendwie Retros, Workshops, whatever. Ja, und kann halt den Rest der Zeit von zu Hause aus arbeiten.
Hundertprozentig. Ich glaube nicht, dass der Retro-Move die Lösung ist, zu sagen, man bringt jetzt alle Leute wieder von morgens 8 bis
Nee.
abends 18 Uhr, 5 Tage die Woche ins Büro. So, not gonna happen. Und es ist genau die Frage, aber wie schaffst du es halt eben, dass die Leute zusammenkommen?
Ja.
Auf einer Basis, auf einer regelmäßigen Basis, sodass man sich mit als Team identifiziert, dass ein Teamgefühl da ist, dass Kultur da ist, dass Insider-Jokes entstehen.
Ja.
So. Großes Thema. Anderer Insider-Joke, darf ich noch ein zweites Thema
Ja, klar.
anknüpfen? Ich habe mir die Rippe gebrochen.
Oh Gott.
Ja, weil mich das belastet, weil ich nicht so gut sprechen kann wie sonst.
Besseres Thema als die Kichererbsenwaffel.
Ist es so? Ja. Auf dem Oktoberfest.
Das war wild.
Das war sehr wild. Und ich bin auch froh, dass es vorbei ist. Muss ich ganz klar sagen.
Ich finde
Es
es auch
ist
lustig, weil
witzig.
wir waren mit Freunden da und die machen immer Wiesn als. Also ganz kurz, nur FYI, kleiner Disclaimer: Ich würde nie aufs Oktoberfest gehen. Ich finde es. Also, ne, hat ja auch so seinen Ruf weg. Aber wir gehen immer mit Pascals FreundInnen und die sind alle
Das bin ich,
cool.
das einfach sagen. Es klingt so, als würdest du mir gerade die Schuld in die Schuhe
Nein, nein, nein,
schieben.
die sind cool, habe ich
Ja,
gesagt. Das sind
ja.
nicht irgendwelche Weirdos, weil das Oktoberfest hat ja auch so ein bisschen seinen Ruf weg. Und dann macht es immer mega Bock. Und man muss aber dazu sagen, dass diese Freunde, die das eben machen, die haben auch ein Unternehmen in München und die machen halt immer Unternehmenswiesen. Also die gehen dann wirklich mit der ganzen Belegschaft, das sind irgendwie 200 Leute, gehen die halt einfach aufs Oktoberfest. Und jetzt haben die das ja dieses Jahr getrennt und das fand ich ganz lustig, weil der Freund dann erzählt hatte, ja, da musst du ja irgendwann dir auch so überlegen, was du da so als Geschäftsführer machst und bla. Und dann habe ich dich gesehen, wie du da. Du warst einfach lattenstramm und bist auf diesen Tisch zusammengebrochen, lagst rücklings auf diesem vollgeseuchten Oktoberfestboden. Ich dachte mir so, ich glaube, es ist gut, dass niemand von Charles & Charlie hier
Der
ist.
Tisch hat mir die Rippe gebrochen. Das ist meine
Ich glaube,
Erklärung von der
bei dir
Situation.
ist auch so einiges gebrochen an dem Abend, aber das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ja, aber war witzig. Ist auch immer wieder witzig, muss ich sagen. Und ich muss auch sagen, irgendwie bin ich auch ein Fan davon, so. Also ich trinke jetzt ja auch unter der Woche nicht mehr.
Das finde ich richtig
Ja,
gut.
jetzt mache ich nochmal ein ganz anderes Thema
Ich glaube,
auf.
ich muss das aber mal zählen, weil du hast das schon oft gesagt im Podcast, glaube ich.
Ja.
Ja.
Dass ich nicht trinke oder
ja.
unter der Woche.
Ja, und dann kommt das immer wieder öfter auf, was mich da zu der Analyse, zu der Erklärung hinleitet, dass es zwischendurch gebrochen wurde dein Mantra.
Ja, okay, also ich bin jetzt ja auch nicht so dogmatisch, aber ich finde, also ich meine, ich habe früher schon auf jedem Event irgendwie was getrunken. Also
ist aber auch common. Macht mal halt
ja,
so.
Ja, genau.
Ich saß da gestern, ich wollte nichts trinken. Ich habe auch übrigens nichts getrunken. Dann kommt der Kellner zu mir bei der Gala, fragt Wein und ich sag nein. Und dann kommt er zu meinem Sitzpartner oder meine Sitzpartnerin und sie sagt, nee, nicht für mich, hab schon, aber mein Sitzpartner, also zu mir. Und dann schenkt der Kellner mir ein. Und dann wollte ich halt nicht so weirdo sagen, nee, ich will nichts trinken. Das war so komisch.
Hm.
Ich hatte nicht den Mut gehabt, dann zu sagen, ich will nichts trinken. Ich habe das Glas da nicht angerührt, aber ich hatte in dem Moment nicht diese Angst vor dieser sozialen Sanktion,
ja.
zu sagen, nee, ich trinke jetzt auf diesem auf dieser tollen Gala, auf dieser Award-Zeremonie, ja. trinke ich keinen Alkohol und stoße nicht mit euch an. Das ist schon crazy.
Ja, bei mir ist halt so, ich liebe ja auch guten Wein, aber es war so eine, oder bei mir war es auch unter der Woche nicht eine Art Commodity, also ich habe auch mal 4 Wochen gar nichts getrunken, so, aber dann bin ich auf einem Event und dann ist da ein Sektempfang und das Erste, was ich mache, ist, greif mir ein Glas Sekt, so, weil es ja auch nett ist, aber ich glaube, also habe ich dann angefangen einfach zu hinterfragen, weil ich auch gemerkt habe, boah, ich habe dann morgens, also am nächsten Morgen oft auch so eine Kombi aus, also so eine Hangxiety, also Kombi aus Hangover und Anxiety. Mir tut das einfach nicht gut, ich habe dann so eine innere Unruhe, wenn ich arbeiten muss, weil ich das Gefühl habe, ich bin nicht sharp im Brain, ich kriege meine Sachen nicht irgendwie richtig gut durchgerockt und deswegen mach ich das nicht mehr. Und jetzt habe ich den Faden verloren, weil du mich unterbrochen hast und ich weiß nicht mehr, was ich erzählen wollte.
Dann ergänze ich nur kurz einen Punkt, weil es erinnert mich auch an gestern Abend, ich wollte ja nichts trinken, da war der Sektempfang und ich glaube, ich habe das Gefühl, der Sektempfang ist so der Strohhalm der Sicherheit auf so Events, weil du kommst da an, meistens kennst du nicht alle Leute oder kennst vielleicht niemanden, was machst du? Okay, du hast erstmal was, du gehst erstmal hin, du hast erstmal eine Aktion, du gehst hin, du holst erstmal einen Sekt und dann hältst du dich wirklich, man hält dich an so einem Sekt fest, als wärst du ein Stein in der Brandung. Weißt du? Ja, es ist so.
Ja.
Und dann trinkst du dir halt eben Mut an und gute Laune und du bist eine Offenheit auf einmal und dann sind die Events lustig. Ich glaube, deswegen gibt es Sektempfang. Ich glaube wirklich, deswegen gibt es Sektempfang.
Analyse des Sektempfangs.
Ja, here we go.
Ja, macht Sinn.
Ja.
Macht Sinn. Okay, ich überlege mir, was ich erzählen wollte und erzähle es euch nächstes Mal, ihr Lieben.
Cool, viel Spaß beim zweiten Teil.
Viel Spaß.
Heute haben wir bei uns Marielle Möller, Podcast-Expertin. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank.
Marielle Möller hört sich, finde ich, an wie ein Star-Name.
Oh.
Ja, doch.
Das nehme ich als Kompliment.
Ja, ja. Ja, das stimmt. Das hat was. Das ist ein sehr guter Flow. Haben deine Eltern sehr gut gemacht.
Ja, danke schön. Ich saß tatsächlich vor 2 Wochen in der Bahn nach Frankfurt und da saß wirklich eine Marielle neben mir. Das war so eine kleine Gruppe von 4 Leuten und plötzlich sagt jemand, ja Marielle, kannst du mal das und das? Und ich gucke und hatte halt keine Begleitung dabei. Ich so, sorry, hast du Marielle? Und dann, ja, das kam tatsächlich nicht so häufig vor bisher, aber...
Aber es sind eh diese weirden Momente, wenn man seinen Namen im öffentlichen Raum hört, von einer anderen Gruppe, von anderen Personen, man fühlt sich halt obviously
immer
angesprochen, ist auch das Konzept von einem Namen so, man denkt sich so, komisch, was fühlt sich dann so merkwürdig an, wenn man merkt, dass man die Person nicht kennt, ne?
Ja. Nehmen wir das, meine beste Freundin und eine meiner besten Freundinnen heißt Paulina auch.
Mhm.
Und
das ist so verwirrend.
Ja, das ist so lustig. Und früher, also wir haben früher in unserer Jugend immer zusammen abgehangen und immer, wenn wir uns vorgestellt haben, ja, ich bin Paulina, ich heiße auch Paulina, kam immer als Frage, seid ihr Geschwister? Und du denkst dir halt so, ja, unsere Eltern haben uns gleich genannt.
Natürlich, Paulina ist
so random.
Kreativität, Max. Alright, Podcast-Expertin, erzähl mal, was steckt dahinter? Wie wird man das?
Wie wird man das? Ja, ich würde immer sagen, mit Berufserfahrung natürlich. Ich bin damals vor circa 7 Jahren bei Koro eingestiegen als Praktikantin und bin dann da so ein bisschen verwachsen und wir haben sowohl sehr, sehr viel über Influencer-Marketing an Reichweite und an Popularität gewonnen. Und irgendwann hat man sich gefragt, gut, okay, da ist irgendwie so ein Kanal wie Podcast, den hört man immer wieder. Die ersten größeren Formate sind entstanden. Es gab relativ wenig Werbepartner beziehungsweise Brands, die da wirklich aktiv Marketing drüber betrieben haben. Und wir waren dann tatsächlich so neugierig, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, wir nehmen mal ein bisschen Budget in die Hand und probieren das aus. Und es war tatsächlich so erfolgreich, dass wir das skaliert haben und tatsächlich so mit zu den ersten Pionieren in dem Bereich geworden sind. Und genau, mittlerweile mache ich das seit 2019. Und
krass.
Das war definitiv zu der Zeit noch super, also eine super junge Bubble, ne? Weil es funktioniert auch komplett anders als ein Instagram oder ein TikTok, weil nicht nur andere KPIs, sondern auch eine ganz andere ja, Struktur, andere Prozesse, anderes. Fängt an mit Namen im Podcast-Bereich, die du vorher noch nie gehört hast. Und deswegen, ja, definitiv über die Berufserfahrung und dann in der Bubble so hängen geblieben. Ja.
Boah, wie spannend. Polina, ich hoffe, dass wir ganz viele Learnings hier rausziehen können für unseren kleinen Podcast.
Ich wollte gerade sagen, ich habe hohe Erwartungen.
Ich habe auch richtig hohe Erwartungen. Wow. Und ich habe ganz viele Fragen.
Ja, ich habe auch ganz viele Anschlussfragen. Ich frage mich, wie wir das so aufbauen, weil ich würde am liebsten bei den KPIs anfangen, bei den Prozessen etc. pp. Aber
lass groß anfangen, oder nicht? Okay. Das sind die größten Fragen. Also meine größte Frage wäre erstmal, das heißt, du hast den Podcast für Koro aufgebaut.
Nein, also Koro hat keinen eigenen Podcast in dem Sinne, sondern ich habe quasi die Werbeeinbuchung darüber gemacht.
Okay.
Also ich bin quasi zu, es gibt so 5 größere Podcast-Agenturen sozusagen, zu denen du gehen kannst. Das ist ein Someone, das ist ein OMR natürlich mit Podstars, es war damals ein ULIP, Acast, genau, und ich bin quasi mit diesen Expertinnen auch auf deren Seite natürlich, also die dann wirklich aus der Vermarktung kommen, in den Austausch gegangen und wollte aber, genauso wie man über Influencer sozusagen Werbung gebucht hat, über Creator, sind wir über Podcast-Formate gegangen und haben dann da tatsächlich eine Auswahl an Formaten gebucht, wo wir gesagt haben, okay, das passt thematisch einfach super, da passt Koro rein, wir wollen, dass da Koro ein Teil von ist und habe die Werbeeinbuchung sozusagen umgesetzt. Genau.
Guck mal, so hatte ich das nämlich auch verstanden, deswegen kriege ich jetzt die nächste Frage.
Ja, das ist okay.
Also ich bin sozusagen eher aus der Brand-Perspektive, also ich möchte, dass eine Brand groß wird über Podcast-Erwähnung.
Mhm.
Genau.
Wenn wir mal in die Brille von einer Brand annehmen, weil es gibt ja inzwischen, du hast jetzt gerade über den Start der Bubble gesprochen, inzwischen gibt es ja Podcast über jeden Scheiß, sage ich jetzt mal ganz salopp, wie wir hier zum Beispiel über Social Media. Wann weiß ich denn als Brand, ob ich Podcast-Marketing machen sollte oder nicht?
Also ich glaube, da muss man nochmal einen Schritt zurückgehen. Was ist Podcast überhaupt für Medium? Podcast ist ein super, super intimes Medium. Und ich glaube immer, wenn es um relevante Empfehlungen geht, die ja wirklich mittlerweile Marketing einfach, gerade aufgrund der Vielfalt, ne, von Werbemöglichkeiten, umso relevanter werden, dass ich da wirklich ein Augenmerk drauf lege, okay, wo sind Communities, wo kann ich wirklich noch mit einer Werbeempfehlung ankommen und in den Köpfen der Leute bleiben. Und das ist durch dieses sehr intime Medium Podcast definitiv immer ein Schritt, wo man sagen sollte, darüber denke ich als Brand nach, da wirklich Fuß drin zu fassen. Ich glaube, eine große Hürde und warum es noch nicht alle Brands machen, sind definitiv so Sachen wie, da sind Wissenslücken immer noch, weil Podcast ist so eine große Bubble, die auf einmal so gefühlt aus der Erde geschossen ist, wo man sagt, okay, da konnte man vielleicht noch nicht so richtig mithalten und definitiv auch Preise. Also TKPs, wenn wir da reinsteigen, das ist definitiv eine andere Metrik als klassisch Creator-Marketing, definitiv. Und ich glaube, da sind einfach noch sehr viele Diskrepanzen, dass man sagt, okay, es sind auf der einen Seite irgendwie Wissenslücken, die Brands nicht haben, wo diese Expertinnen notwendig sind, aber auch so Einstiegshürden wie Preise sind einfach ganz anders als auf Instagram oder TikTok beispielsweise. Genau, aber warum ist definitiv diese Relevanz. Also die Empfehlungen kommen anders an, Communities sind ganz anders im Zusammenhalt als auf Instagram, einfach weil man stellt sich vor, man hat irgendwie als Hörerin, hat man meistens irgendwie so 2, 3 Formate, die man wirklich jede Woche regelmäßig hört. Heißt, da ist auch eine ganz andere Bindung zum Host, zur Hostin. Heißt, diese Empfehlungen, die man dann auch ausspricht oder hört, sind definitiv auch anders in der Wahrnehmung. Ja.
Meine nächste Frage wäre gewesen, okay, wie wähle ich denn das richtige Podcast-Format für mich aus? Aber ich glaube, das ist relativ selbsterklärend, es muss halt passen. Ne?
Ja.
Also bei Koro seid ihr wahrscheinlich sehr viel auf Ernährung oder sowas?
Könnte man meinen, aber tatsächlich gibt es ja, also man kann eigentlich so größere Kategorien bei Podcasts abgrenzen. Das sind einmal so True Crime Sachen, das sind so Laber-Lifestyle-Podcasts. Ne? dann gibt es aber auch Business-Podcasts natürlich, so Finanz-Podcasts. Da ist man eigentlich relativ kann man relativ viel machen. Was wir tatsächlich gemacht haben, und da ist es natürlich eher so die Frage, okay, welches Produkt will ich dann überhaupt empfehlen oder welches Produkt will ich platzieren, würde ich eher von der Seite aus gucken. Also, dass man sagt, okay, wo kann mein Produkt stattfinden? Und das war natürlich bei Koro im Bereich Snacks relativ uneingeschränkt. Also sowohl ein True Crime Podcast kann irgendwie sagen, okay, jetzt holen wir mal unsere Co-Riegel raus, als auch ein Finanzpodcast, wenn man sagt, okay, Großpackung, da habe ich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mhm. Ne? Gibt es immer verschiedene Hooks, wo man sagt, okay, es könnte passend gemacht werden. Wichtig ist, und das ist ein großer Vorteil vom Podcast, man kann sehr individuell auf das Produkt eingehen. Also so Werbeeinbindung, wenn man von Host-Reach spricht, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber das, was ich immer am meisten gebucht habe, sind dann tatsächlich so Sachen, da wird 2-3 Minuten über das Produkt gesprochen. Und das kann von den Hostinnen super individuell eingesprochen und umgesetzt werden. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil vom Podcast, dass das Storytelling eine 10 von 10 sein kann. Es muss nicht sein. Mhm. Natürlich muss man als Brand da auch einen gewissen Rahmen vorgeben. Ne? Was sind so meine USPs? Was unterscheidet mich? Das auch irgendwie auf 2 Minuten runterbrechen zu können. Gerade weil man ein Produkt ja nur gesprochen hört. Ne? Du siehst es nicht. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung auch. Ja, aber das ist definitiv was, wo eine Werbeeinbindung sehr intensiv umgesetzt wird. Und Storytelling definitiv ja, einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist.
Okay. Du hast jetzt gerade über Zielsetzung gesprochen, mhm. also auch so native Einbindung. Mhm. Ich glaube, du hast so das klassische, okay, hier ist mein Code und dann kannst du es halt messen, ne? Gerade bei Online-Bestellungen. Mhm. Was sind denn sonst KPIs und Ziele, die du bei Podcast-Werbung empfiehlst? Ich glaube, das war auch in deiner Einleitung kurz drin, dass es natürlich ganz andere KPIs und Zahlen sind, die man sich anguckt.
Ja, definitiv. Also das fängt an bei dem Einkaufsweg klassischerweise. Ne? Also ich bin selten direkt am Host, sondern es gibt irgendwie so 5 größere Vermarkter, die dann quasi alle Formate so in ihrem Portfolio haben. Also das ist ganz, ganz wichtig bei natürlich größeren Formaten, wie ein gemischtes Hack, die werden nicht, da kannst du nicht anklopfen und sagen, ich möchte als Brand eine Werbeeinbindung bei euch buchen, sondern das sind dann so größere Agenturen, Vermarkter. Genau, aber was so KPIs angeht, ist tatsächlich, der TKP ist deutlich höher als auf Instagram oder TikTok. Das ist so die erste Hürde, die man nehmen muss, dass man
da
einfach...
Hast du da eine Zahl?
Ja, also ich pende mich immer bei 60 bis 80 Euro maximal TKP ein.
Ui.
Das ist schon eine Hausnummer, definitiv. Man hat aber natürlich so Stellschrauben wie du buchst mehr, du buchst länger. Gibt es definitiv Stellschrauben, die man bedienen kann. Genau, aber das ist definitiv eine große Hürde. Deswegen meinte ich auch eingangs, es ist für viele Brands, die willig sind, Podcast-Werbung zu machen, einfach schwierig, da einen Anfang zu finden, definitiv. Genau, und diese KPIs, das erstreckt sich aber dann auch, wie gesagt, über diesen Einkaufsweg, weil man kann Host-Reads buchen. Das sind so klassischerweise, du hörst einen Podcast und mitten in der Folge kommt eine super nativ eingebundene Werbeeinbindung im Sinne von, ja, die Host oder der Host spricht plötzlich von deinem Produkt, von deiner Marke. Das ist natürlich flüssig in diese ganze Folge mit eingebunden. Es gibt aber auch sowas wie klassische Audio-Ads, kann man vergleichen mit Radiowerbung. Das ist dann am Anfang so ein Jingle und dann hört man meistens für 10 Sekunden, diese Folge wird präsentiert von bla bla bla. Und das ist meistens nicht so authentisch. Und da kommt dieses wunderschöne Medium-Podcast gar nicht zum Tragen, weil natürlich dieses intime Storytelling kommt direkt bei der Community an, gar nicht bedient werden kann. Und das, deswegen, ja.
Da rollen sich mir auch echt immer die Fußnägel hoch. Ja. Ich hasse das so. Also ich höre extrem viel Podcast, locker 15 Stunden die Woche oder so, aber ich kriege jedes Mal einen Krampf, wenn diese artifiziellen, diese künstlichen Ads wirklich das ganze Nutzungserlebnis zerstören. Und wer es zum Beispiel richtig gut macht, also ich finde, Huberman macht das gut. Nee, der macht am Anfang einfach 5 Minuten lang a big thank you to all my sponsors of the show. Und da redet er 5 Minuten lang durch, was perfekt ist, weil du skippen kannst. So meinst du das? Der hat aber Long-Term-Partnerships, die er immer nativ einfließen lässt. Genau. Aber mit Host-Reads meinst du ja, okay, Werbung. Also bei Baywatch Berlin ist es immer so, Werbung. Und dann machen die halt wirklich 2-3 Minuten eine Werbung für das Produkt, aber halt so lustig in ihrem Comedy-Style, dass ich mir echt jedes Mal ein ablache.
Ja.
So.
Also dieses Werbung hat natürlich auch mit einer gewissen Kennzeichnungspflicht zu tun. Ne? Mhm. Das würde ich da jetzt mal so ein bisschen ausblenden. Aber genau das, wovon du sprichst gerade, so diese 2-3 Minuten auf ihre Art und Weise das Produkt in das Format eingebunden ist, genau das, was die Brands wollen und was, was dann auch gebucht wird. Und wo natürlich auch diese Preise zustande kommen. Ne? Du hast eine relativ begrenzte Werbefläche, das kann man meistens am authentischsten in der Mitte der Folge einbinden. Ja, dann hast du einen Werbeplatz pro Folge. Natürlich ist der auch dementsprechend bepreist. Diese Audio-Ads sind auch deutlich, deutlich günstiger. Hm. Da sprechen wir von TKPs von 15 bis 20 Euro, was verhältnismäßig eher wieder in so eine, ich will das auch gar nicht so abwertend betiteln, aber dann natürlich auch eher in so eine Creator-Richtung wieder geht. Ne? Dass man sagt, man hat eine deutlich höhere Werbefläche, weil du kannst pro Tag gerne auch mal 2, 3 Werbepartner einbinden. Das ist bei einer Podcast-Folge, die meistens wöchentlich rauskommt. Und dann hast du eine Midroll zu vergeben. Ja, das ist natürlich dann auch eine andere Hausnummer.
Mhm. Was ich mega smart finde von OMR, das finde ich, machen die so gut. Da haben die kürzlich erst angefangen. Die haben am Ende vom OMR-Podcast, also von Philips Podcast, am Ende machen die eine Werbung von anderen Podcasts, die sie auch machen. Also OMR Rabbit Hole zum Beispiel. Mhm. Dadurch, dass du Podcasts ja meistens irgendwo passiv nutzt, gehst du, also du skippst es nicht, weil du hörst ja gerade eh den Podcast. Ja. Das heißt, es läuft da so flüssig rein und die fangen natürlich an mit der spannendsten Szene aus diesem Podcast. Und das ist auch noch so ein bisschen an True Crime angelehnt, dieses Rabbit Hole, weil die so Wirtschaftskrimis irgendwie aufdecken. Und ich höre mir das an, denke mir so, boah, ich hätte so Bock, diesen anderen Podcast mir anzuhören. Klar, ist so Werbung im eigenen Ökosystem, aber ich finde das mega smart.
Voll. Das ist aber auch ein guter Punkt, weil sowas gab es natürlich vor 5 Jahren nicht. Also dieses ganze Podcast-Business hat sich so professionalisiert, weil natürlich auch so, gerade so Sachen wie auf Instagram beispielsweise hat man diese Algorithmen und dann kriegst du irgendwie ne, Ads angezeigt und das hat sich ja auch sehr stark professionalisiert und das hattest du vorher in diesem ganzen Podcast-Business, wie gesagt, vor 5 Jahren hattest du das gar nicht. Also dass du wirklich auch über Spotify plötzlich analog zu Instagram plötzlich so neue Formate angezeigt bekommst, die zu deinem Nutzerverhalten passen könnten. Das gab es vorher nicht. Und das ist eine Entwicklung. Das ist ganz cool natürlich auf der einen Seite, ne, dass du immer mehr das Podcast-Medium auch nutzen kannst. Aber du findest schon viele analoge Punkte, ne, die vor 3 Jahren quasi Instagram auf den Markt gebracht hat. Ja, das ist ganz, ganz interessant zu sehen. Dass dann quasi jetzt auch so Ads angezeigt werden von anderen Podcast-Formaten, ne, aufgrund deines Hörerlebnisses. Ja. Gab's vorher tatsächlich nicht, ja. Oder auch analog dieses ganze Thema Videoformate, ne? Das kam dann irgendwie bei Instagram auch, dass dann mehr Reels ausgespielt und mehr gepusht wurden als reine Posts oder auch natürlich so dieses Thema Stories, Lives. Das kam auf einmal so, so stark, dass alles so auf dieses Thema Bewegtbild gesprungen ist, hast du bei Podcasts analog. Ganz, ganz viele Podcaster fangen plötzlich an, Snippets parallel mit aufzunehmen. Ihr seid das beste Beispiel. Das wird dann gepusht über Instagram, über andere Channels, dass das eigene Podcast-Format quasi auch mit gepusht wird. Das war vorher, also wo wir angefangen haben, sowas von rar, dass ich sagen konnte, okay, wir buchen bei dir eine Podcast-Folge. Ich hätte aber auch gern, dass ich mein Produkt visuell bei dir mit eingebunden bekomme. Geht das? Ging vorher nicht. Also wir konnten wirklich immer nur diese Tonspur quasi buchen. Aber dass man das Produkt sehen kann, beispielsweise auf Instagram oder in irgendwelchen Ads, die man damit dazu schaltet, das gab es vorher nicht. Und das sind tatsächlich so Entwicklungen. Das ist ganz cool, ne? Weil du auch so crossmedial quasi jetzt buchen könntest. Aber es gab es vorher tatsächlich nicht.
Ich habe das Gefühl, dass viele PodcasterInnen gerade auf Tour gehen,
oder? Ja. Das wollte ich auch sagen. Ja. Tour und krasse Offline-Events.
Ja, so Meet and Greet-Style, ne?
Total. Das ist, gibt es auch irgendwie eine coole Parallele. Ich hatte immer das Gefühl, dass über Instagram Lives tatsächlich nochmal so eine noch engere Bindung, ne, aufgebaut wird. Dass du hast im Podcast relativ begrenzte Möglichkeiten, was so Lives angeht, ne? Und die gehen dann tatsächlich auf Tour. Also die wollen ihr Hörererlebnis noch intensiver machen und das schaffen sie ja auch, ne? Also tatsächlich ein Format, was ich was zu meinen ersten Kooperationspartnern gehört hat, sind 2 20er, mittlerweile 2 30er gewesen, Flo und Melissa. Die sind jetzt vor einem Jahr das erste Mal auf Tour gegangen. Die haben so einen Hype auch über ihre Live-Erlebbarkeit generiert. Das ist unfassbar. Und gehen jetzt tatsächlich auch das zweite Mal auf Tour. Und ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, der natürlich bei größeren Formaten eher der Fall sein wird oder der Fall ist. Aber definitiv, also dass du deine Community auch darüber nochmal mehr abholst. 100%.
Ja. Geil, cool. Wir waren eben beim Thema KPIs. Ich glaube, das haben wir dann so ein bisschen, ist uns irgendwo rechts geblieben. Was schaust du dir an, wenn du so ein Format einbuchst, wo halt nicht ist, hey, hier ist mein Code, 15%?
Ja, ja. Das ist tatsächlich ein Thema. Podcasts sind immer noch relativ intransparent, muss man sagen. Es gibt relativ wenige Tools, wo du eingeben kannst, okay, ich bin Brand XY, das und das ist mein Produkt. Spuck mir mal 10 Podcast-Formate aus, die ich buchen kann. Das ist sehr mit sehr viel manueller Arbeit tatsächlich verbunden. Es gibt ein Tool, was ich sehr, sehr gerne nutze. Das geht ähnlich über Demographics, die du eingeben kannst, ne? Dass da wirklich dann ausgespielt wird, okay, ich hätte gerne eine eher weiblichere Zielgruppe, die sollen bestimmtes Alter haben, die sollen bestimmtes Nutzerverhalten haben. Darüber kann man schon gehen, aber das ist tatsächlich eine große Hürde immer noch, dass dieses Medium relativ intransparent ist, was so ja, meine Formatauswahl angeht, die ich vorher über KPIs quasi ja, ermittelt haben wollte. Es gibt tatsächlich natürlich irgendwie so Sachen wie, du kriegst von deinem ja, von deinem Format quasi so die Demographics einmal zugespielt. Aber da musst du vorher auch den Schritt gehen und auf die zugehen. Also es gibt, wie gesagt, relativ wenige Tools, wo ich sagen würde, okay, ich könnte mir jetzt, weiß ich nicht, 10 Formate auswählen lassen. Das ist also ein sehr manueller Prozess im Sinne von, okay, ich kenne vielleicht Format XY und dann gehe ich über eine Recherche, gehe über Bewertung tatsächlich. Also das mache ich ganz, ganz oft, dass ich mir angucke, okay, wer bewertet diesen Podcast? Wie viele Bewertungen sind das? Geht das irgendwie einher mit den Hörerzahlen? Aber es ist ein sehr, sehr manuelles Vorgehen tatsächlich. Ja.
Krass. Ja, lustig, dass du dann das ansprichst. Meine Frage ging eigentlich in die andere Richtung, aber ich finde das super spannend, weil du dann ja eigentlich auch so ein bisschen, ist ja auch noch, es erinnert mich auch tatsächlich an so diese Anfänge von Social, wo es immer noch so war, ja, und dann musst du auf irgendwie gehen, wer folgt dem und wer folgt dem. Genau.
Oder du gibst Hashtags ein.
Genau, Hashtags und die Kommentare und so.
Ja, total.
Also es ist ja wirklich noch so sehr basic dann.
Ja, definitiv, definitiv. Und es gibt halt, wie gesagt, so diese 5 großen Platzhirsche, wie ein 7-1, wie ein Acres, wie ein Podstars, die schicken dir dann so ein riesen Portfolio und du bist natürlich auch stark abhängig von denen, ne? Also ich gehe dann quasi als Brand hin und sage, ich möchte gern Podcast-Marketing machen und das sind dann so die ersten Anklopfstellen. Dann schicken die dir ein riesen Portfolio mit, okay, das ist die Kategorie, in der die sich bewegen, das sind die, das ist die Hörerschaft, die brechen die dann so runter. Aber es gibt wirklich relativ wenige Möglichkeiten als Brand selber, wenn ich den Podcast nicht vorher kenne, zu sagen, okay, ich möchte jetzt in die und die Richtung mehr gehen. Mhm. Das ist wirklich schwierig. Ich hoffe, dass ich das auch stärker ändert, einfach, dass es auch zugänglicher wird, dieses Thema. Aber ja, das ist tatsächlich relativ schwierig.
Und jetzt, um zurück zu meiner ursprünglichen Frage zu kommen, wie analysiere ich denn als Brand, ob meine Podcast-Werbung jetzt erfolgreich war oder nicht? Ja. Also, was für Zahlen gucke ich mir an? Gucke ich mir dann an, wie viele Leute haben die Folge gehört? Das weiß ich ja irgendwie auch schon im Vorhinein.
Ja.
Gibt es also, da irgendwelche Messungen? Oder?
Mittlerweile ist es tatsächlich so, du bekommst, wie gesagt, vorher diese Reichweiten zugespielt. Ne? Also wie viele Leute hören den Podcast. So, und mittlerweile ist es tatsächlich so, vorher wurden so Ads quasi in die Folge eingebunden. Also da war das nicht so, dass du gesagt hast, okay, du nimmst das vorher einmal auf, kannst es abnehmen lassen als Brand, sozusagen so eine Freigabe-Feedback-Schleife, sondern es war tatsächlich so wie wir jetzt hier sitzen, würden wir auf einmal anfangen, über das Produkt zu sprechen. So, du hast zwar ein Briefing, aber relativ wenig Eingriffmöglichkeiten als Brand. Mittlerweile ist es so, es wird nicht mehr so ja, in die Folge eingesprochen, sondern es wird richtig reingecuttet. Also es wird natürlich so authentisch gemacht, dass du es als Hörer nicht merkst, aber du hörst dann tatsächlich Werbeeinbindung X, du kannst das vorher abnehmen und dann wird das quasi eingespielt. Das nennt man nicht mehr Baked In. Baked In ist quasi vorher.
Eingebacken.
Genau, also es wird richtig in die Folge mit eingebunden und du hast als Brand natürlich relativ wenig Eingriffsmöglichkeiten. Mittlerweile wird das alles als Ad quasi ausgespielt. Und dann hast du auch so Netto-Reichweiten. Das ist natürlich ein großer Vorteil, dass du sagen kannst, okay, mir wurde vorher gesagt, die Folge hat 30.000 Listeners pro Folge. Und dann kriegst du auch wirklich dadurch, dass es so ausgespielt wird, auch wirklich Netto-Reichweiten im Sinne von, okay, ich kriege auch diese 30.000, die ich gebucht habe, kriegst du auch. Das ist natürlich so der eine Faktor, dass du sagst, du kriegst wirklich diese Reichweitengarantie. Dann als
kurze Zwischenfrage, die schneiden das Ad dann nochmal eine zweite Folge, wenn die erste Folge es nicht erreicht hat? Oder wie?
Genau, also es wird dann tatsächlich auch über Altfolgen, weil viele hören sich ja auch vielleicht nicht unbedingt nur die neueste Folge an, sondern das wird dann ausgespielt auch auf alte Folgen, bis diese 30.000 oder Anzahl an X erreicht wird.
Und dann werden alte Werbeanzeigen, die ihr Ziel schon erreicht haben,
rausgecuttet. Das wird einfach rausgecuttet. Und dadurch, dass es halt nicht mehr, es ist ja nicht mehr in diese Folge spezifisch mit eingebunden. Also wenn wir die Folge jetzt aufnehmen, ist da nicht für immer Koro drin. Das war früher so, sondern du kannst es jetzt über diesen, das nennt sich Ad-Server. Und dieser Ad-Server spielt quasi nur die aktuelle Werbeanzeige mit aus. Der weiß dann auch ganz genau, okay, da ist die Pause, jetzt kommt die Werbung und danach geht's weiter mit der Folge.
Ich bin so ein Newbie, was Podcast-Werbung angeht.
Hey, weißt du noch, ganz am Anfang, wir hatten mal die Idee, eine Podcast-Agentur zu machen. Das war vor Charles und Charlotte. Das haben wir dann zum Glück nicht gemacht.
Ja.
Ich weiß gar nicht, was der Grund war. Aber ja, das war auch 2019 oder so.
Ja.
War schon crazy, was da alles los ist.
Ja.
Richtig verrückt.
Genau, und da gibt es halt diesen Ad-Server, der dann quasi diese Netto-Reichweiten garantiert. Und dann als Brand gucke ich mir natürlich an, wie ist der Kack? Also du hast einfach so ganz klassische KPIs, wie du es im Social Media Marketing eigentlich immer hast. Also wo du wirklich sagst, okay, du hast Channel XY. Ich gucke mir natürlich an, okay, welche Reichweite habe ich gebucht, zu welchem Preis? Stimmt das vom Verhältnis? Und habe ich dann, ich komme aus einem sehr performanceorientierten Umfeld. Also ich arbeite immer mit Brands oder habe bisher immer mit Brands gearbeitet, die da sehr performanceorientiert drauf achten. Stimmt der Preis mit dem, was ich erhalte, ne? Und sind dann so Clickrate, stimmt das? Und du hast im Podcast natürlich andere Möglichkeiten. Du hörst, ne? Du hörst diese Werbeeinbindung und du kannst dann danach natürlich sowas wie eine Post-Purchase-Survey oder sowas machen, ne? Das geht dann aber wirklich rein über so Awareness-Kunden, die dann sagen, okay, ist jetzt meine Brand darüber hinaus gewachsen, dass ich sage, okay, ich habe eine gewisse Reichweite bekommen, bin ich jetzt stärker in den Köpfen der Leute vertreten, in der Zielgruppe, in der ich ausgespielt wurde.
Ja, weil das stelle ich mir irgendwie, also verglichen mit anderen Plattformen ist es natürlich cool, dass du jetzt auf, egal ob Instagram, TikTok, Meta, whatever, hast du ja immer noch, ich sag mal, diese Vanity-Metrics auf der Plattform, wie Likes, oder auch, was erreichen wir organisch, ne? Und du hast ja so gar kein direktes Feedback, weil die Leute sind eben nicht dort, um sich deine Werbung anzugucken. Das heißt, deine Werbeanzeige wird erstmal auch gar nicht bewertet, sondern es ist nur die Folge.
Absolut.
Vielleicht blöder Gast, vielleicht blödes Thema, so you never, ne, so ganz salopp gesagt. Und dann finde ich es super spannend, weil ja der Disconnect dann schon immer da ist. Egal, was für eine Marfo, ich hatte lange Diskussion auch gerade wieder über Marfo, ne? Es ist super und machen wir auch super viel, ist uns auch super, super wichtig, auch gerade um eben Brand Impact, Long Lasting nachweisen zu können, weil wir glauben, dass Social Marken nachhaltig verändert. Nichtsdestotrotz ist immer die Frage, okay, was sagen die Leute in der Marfo? Ne? Und wen, so, deswegen finde ich das halt, das ist halt noch krasser, weil du noch nicht mal diese Vanity-Metrics hast, die du dir halt auf anderen Plattformen angucken kannst, wie Likes, Saves, Shares.
Ja, und das ist so diese Intransparent, ne? Die ist sowohl eingangs, dass man sagt, man hat jetzt nicht die Tools, die so entwickelt sind, zu sagen, okay, ich bekomme jetzt wirklich meine Formate nach den KPIs, die ich eingebe, im Sinne von Demographics, okay, und das ist die Zielgruppe, in der ich mich bewegen möchte, als auch danach diese Messbarkeit. Es gibt natürlich mittlerweile so Sachen wie, es gibt so Pixel-Attributionen und da ist quasi aber auch immer ein Link notwendig. Also ich habe quasi diesen Link in der Formatbeschreibung, auf den muss ich klicken und dann wird das von Device auch unabhängig quasi attribuiert zu der Person, die auch wirklich auf den Link geklickt hat. Also wenn ich danach mit meinem Laptop, ich habe meinen Podcast mit dem Handy gehört und habe dann irgendwie auf diesen Link geklickt und schaue mir nach 6 Wochen vielleicht doch nochmal die Brand an, weil ich denke, okay, habe ich mal gehört, ich gucke mir das nochmal an, dann kann man das schon attribuieren mit sogenannten, mit diesen Pixel-Sachen. Aber das ist immer noch, in einer sehr, sehr starken Testphase und es funktioniert auch nicht immer für alle Brands. Also so transparent muss man sein, dass es nicht sowohl technisch als auch ja, rein von dieser Messmetrik noch nicht genügend ausgebaut ist. Dafür ist das Medium, glaube ich, auch noch sehr, sehr jung. Genau, und nicht auf diese Messbarkeit ausgelegt, sondern es hat einfach einen starken Prestigefaktor. Ne? Wenn ich plötzlich bei Gemischtes Hack zu hören bin, dann gehen die davon aus, okay, du hast halt irgendwie, keine Ahnung, 500.000 Listeners, es wird schon irgendwo ankommen. Ne? So sind dann halt viele, obwohl das für die Brand natürlich aus meiner Perspektive immer nicht cool ist, weil das frisst halt eine Menge Geld. Ne? Also da gehen wirklich Summen über den Tisch. Da musst du natürlich auch eine gewisse Nachweisbarkeit gegenüber dem Kunden haben, zu sagen, okay, das hat es jetzt wirklich gebracht. Und das ist relativ intransparent, ja.
Funny Side Story, die Geschichte, dass sowohl ich als auch Pascal, aber vor allem du, dachtest, dass unser Podcast von AG1 gesponsert wird.
Nein.
Okay, kurze Werbepause. Nee, AG1 hat immer super viele Podcasts gesponsert, die wir auch gehört haben. Mhm. Und dann haben wir irgendwie mal in einer Folge diskutiert, boah, wenn die uns irgendwann mal sponsern, dann haben wir den Podcast-Himmel erreicht.
Ja.
Und dann war, glaube ich, so der Juni, irgendwann Anfang Juni und auf einmal, nee, es war vor Mai, genau, 20. Mai. Mhm. Und auf einmal klingelt es bei uns an der Tür und es ist ein riesen Paket. Und wir machen das Paket auf und es ist halt AG1. Aber full, also full funnel AG1, ne? Der Shaker, das Powder, die Riegel, alles. Und dann halt irgendwie an Pascal adressiert.
Oh.
Und ich so, und Pascal so, Alter.
We made it.
AG1 hat unseren Podcast gehört.
Alles verkaufen, so ab auf die Bahamas.
Und er war so, ey, wir haben es echt geschafft, man. Die haben uns was geschickt, das ist ja so krass, obwohl wir keine Werbung für die gemacht haben und so. Und ich war halt so, es kann halt irgendwie eigentlich nicht sein.
Ja, aber lustig, dass du das erzählst, denn AG1 war tatsächlich auch schon immer so state of the art von Podcast-Marketing. Ich kenne tatsächlich auch die Nasiba, die das lange gemacht hat, sehr, sehr gut. Und es war immer so ein bisschen Battle. Okay, wer macht jetzt die nächste Werbefolge? Macht das Koro? Macht das AG1? Und AG1 war halt auf diesem amerikanischen Markt so weit voraus. Das haben wir tatsächlich nie angefasst. Und man kann eigentlich sagen, dass gerade was Podcast-Marketing angeht, der amerikanische Markt so gut 2-3 Jahre voraus ist. Und die haben dann natürlich die ganzen Learnings wahrscheinlich auch mit rausgezogen und dann auf den europäischen oder auf den Dachmarkt mit übertragen. Und die waren wirklich immer so ein Vorbild, auch von mir persönlich, was die Werbeeinbindung angeht, weil die es auch von Anfang an verstanden haben, da wirklich Host-Read zu machen. Die sind auf die richtigen Formate gegangen. Die waren wirklich, sobald irgendwie ein neues Format so, ja, quasi on vogue war und was man dann plötzlich gehört hat, sofort AG1 war der erste Werbepartner und da haben die wirklich sehr, sehr viel richtig gemacht und deswegen, das kann ich sehr, sehr gut verstehen, dass man sagt, AG1 Paket kommt, wir haben es geschafft.
Ja, Fun Fact, es war tatsächlich ein Geschenk von Pascals Bruder an Pascal.
Oh.
Es kam nicht von AG1. Und nie von AG1 gesponsert.
Ja, nicht. Was ist der, aber Probe, was
wir
ist
haben
der?
Halt wirklich noch, also wir haben meine Eltern angerufen, wir haben seine Eltern angerufen, wir haben überall angerufen und Pascal hat gesagt, es kommt nicht von denen, es ist von AG1, wir haben es geschafft. Und dann 3 Tage später hat sein Bruder angerufen und gesagt, es ist bei Pascal angekommen.
Ja, traurig, aber was ist denn so eine Netto-Reichweite, ab wann es Sinn macht, in einem Podcast zu werben?
Ich sage tatsächlich immer ab 20.000 Listeners pro Folge, da macht es Sinn.
Aber im B2C-Markt, ne? B2B wahrscheinlich weniger, ne?
B2C, genau.
Okay.
Genau, und das auch nur, wenn ich da wirklich ein bezahltes Placement mache. Es gibt natürlich genauso irgendwie Barter-Möglichkeiten.
Ja.
Das sind dann aber schon sehr nischige Podcasts, wo ich relativ oder sehr, sehr stark von abrate, da ein bezahltes Placement zu buchen. Sondern ab 20.000 ist man da in einem guten Bereich, wo man auch eine Reichweite hat, wo es Sinn macht, mit dem TKP auf einen realistischen Kack zu kommen, wo man sagt, okay, diese Folge lohnt sich zu sponsern und da wirklich Geld in die Hand zu nehmen.
Ja, let's do it. Okay, ja. Nächste Frage, krassere Frage. Frage für Netto-Reichweite. Was sind denn so die, gibt es so krasse Zutaten, so das Geheimrezept für Erfolg bei Podcasts? Was macht einen guten Podcast aus?
Ja, die Frage bekomme ich tatsächlich sehr, sehr oft gestellt. Eine Geheimzutat oder so eine Geheimformel habe ich natürlich auch nicht. Aber das Medium lebt einfach von Authentizität, definitiv. Also ich glaube, du musst immer versuchen, Mehrwert zu bieten, aber dabei auch authentisch zu bleiben. Also dadurch, dass das Medium ihr wisst das selber am besten, du hast wirklich manchmal ein Format im Kopf und wirst da irgendwie eine Stunde tatsächlich, verbringst eine Stunde Zeit mit dem Host, mit der Hostin, und bist da so intensiv in diese ganze Story irgendwie eingebunden, dass ich sage, deine Community muss mitgenommen werden. Also du musst wirklich, du musst Mehrwert schaffen, aber dabei versuchen, authentisch zu bleiben. Das ist eigentlich immer das Gleiche, ne? Ist natürlich auch bei jedem Creator so, dass man sagt, du musst authentisch bleiben. Aber dadurch, dass das Medium so sensibel ist und da einfach eine Stunde deiner Zeit quasi in Anspruch nimmt, ist es da, glaube ich, nochmal sensibler ausgelegt und deine Hörer merken das auch sofort, wenn du Scheiße laberst, auf Deutsch gesagt, ne? Mhm. Und dir da irgendwie vielleicht was aus der Nase ziehst, sondern da ist wirklich authentisch bleiben nochmal viel, viel wichtiger als ein Creator, der natürlich auch irgendwie durch dieses ganze Visuelle nochmal stärker ablenken kann. Ne? Du hast wirklich nur dich, deine Stimme, deine Worte und das ist alles, womit du punkten kannst. Und deswegen ist so dieses Thema Mehrwert und authentisch und deine Story irgendwie rüberzubringen, nochmal viel, viel wichtiger, als wenn du noch eine andere Komponente, wie beispielsweise dieses Visuelle hast, hast du im Podcast nicht. Du kannst einfach nur mit deiner Stimme arbeiten.
Ich fand es auch interessant, weil wir jetzt auch schon ein paar Mal, bei uns ist das Podcast ja unterteilt, ich weiß nicht, ob du es angehört hast, aber in so einen Personal-Teil am Anfang sprechen wir immer 10, 15 Minuten und danach haben wir halt immer ExpertInnen da. Mhm. Und ich habe jetzt schon voll oft das Feedback bekommen, dass Leute gesagt haben, boah, der erste Teil, das ist so interessant, weil wir halt auch voll viel aus unserem Privatleben erzählen. Mhm. Dass es so eine interessante Mischung ist. Und ich dachte eigentlich immer, okay, wir machen den ersten Teil irgendwie nur, damit die Leute uns auch ein bisschen besser kennenlernen. Mhm. Und gar nicht jetzt so darauf abgezielt, dass es die Leute so wirklich krass interessiert.
Ja, ja.
Und dass es so positives Feedback bekommt. Damit hätte ich eigentlich nicht gerechnet. Aber es ist wahrscheinlich genau das, was du sagst. Diese Nahbarkeit, die irgendwie da geschaffen wird.
Genau. Ne? Einfach durch, wie du sagst, ne, dass man irgendwie vielleicht noch einen persönlicheren Bezug bekommt, weil du wie gesagt, diese ganzen Stimmen, die hast du ja so präsent in deinem Kopf und hörst sie irgendwie jede Woche im besten Fall, dass jedes Häppchen an Persönlichkeit, die du denen mehr gibst, natürlich auch zu einer stärkeren Bindung führt. Und das ist so ein, natürlich dann ein Kreislauf, der immer stärker zunimmt. Und deswegen ist so diese persönliche Komponente nochmal viel, viel wichtiger als auf jedem anderen Medium, definitiv.
100%. Was sind eigentlich die Podcasts, die du gerne hörst? Ja. Oh. Mal so eine kleine Gossip-Frage hier reingeworfen.
Ja. Ich höre tatsächlich, aber das ist eben auch aus diesem persönlichen Bezug heraus, immer noch sehr, sehr viel 230er mittlerweile. Also vorher 220er, jetzt 230er.
Ich muss da mal reinhören. Ich habe das noch nie, also ich kenne die Story von den beiden, aber ich habe noch nie reingehört. Ich muss das mal machen.
Ja.
Ich kenne Flo von früher aus Hamburg.
Ja.
Aber das ist auch, ist das ein Laber-Podcast?
Ja, also, schon. Also wir sind auch sehr, sehr persönlich, erzählen viel aus ihrem Leben, haben aber auch immer so eine starke Einbindung ihrer Community. Also die binden immer Zuschauerfragen mit ein, was die interessiert, eine Story, diskutieren das dann. Und das geht dann tatsächlich immer weiter, auch über die Folgen hinaus. Dass ich da echt so ein Spannungsbogen mit aufbaut. Mm. Und ich glaube, was die auch tatsächlich von Anfang an sehr, sehr richtig gemacht haben, ist, die Leute auch auf ihren eigenen Kanälen mitzunehmen, also auch auf Instagram. Und da hast du halt nicht nur dieses, okay, ich habe jetzt irgendwie die Stimme und das Format und weiß, worüber die erzählen, sondern ich weiß auch, was die in ihrem Alltag machen, weil die nehmen mich tagtäglich mit in ihren Stories. Ich weiß, wie die leben, ich weiß, wie die aussehen, ich weiß, was die machen, wo die essen gehen. Und da hast du diesen persönlicheren Bezug nochmal. Und so ein paar, ich sag mal so interne, nicht unbedingt Jokes, aber interne Infos bekommst du dann halt nur über den Podcast. Genau, und da nehmen die dich wirklich, also da haben die sehr, sehr viel richtig gemacht.
Ich muss dir mal schreiben, ob der mal zu uns ins
Podcast kommt. Boah, das wäre so witzig. Ja. Aber ganz, das ist schon krass spannend, weil wir haben das ja auch, also wir haben einen Instagram-Kanal, Social Vita, wo wir, das ist im Endeffekt unser privater Kanal.
Ja.
So, und dann haben wir den Podcast. Man muss aber fairerweise sagen, ich habe das Gefühl, dass die Leute krass verwirrt sind auf Instagram, weil Paulina postet dann was vom Reiten, ich poste danach was vom Laufen, dann kommt irgendein Podcast und letztens meinte jemand zu mir so, ja, gib mein Instagram-Handle. Ich so, du hast den doch. Hä, das ist so ein Podcast-Kanal. Ich so, nein, das ist kein fucking Podcast-Kanal, das ist mein Leben, Mann. Ja. Und, aber wenn du sagst, dass das doch funktioniert, vielleicht müssen wir das einfach nochmal irgendwie gerade ziehen, weil an sich ist das, glaube ich, spannend. Die Idee war genau das zu sagen, hey, es ist ein Einblick in unser Leben.
Ja.
So.
Ich glaube, was Menschen nicht verstehen, ist, dass zwei Menschen sich einen Instagram-Kanal teilen.
Aber wie machen das Flo und Melissa?
Flo ist sehr präsent auf Melissas Kanal und Melissa auf Flos. Aber jeder hat seinen eigenen Kanal.
Ja, ja, okay, gut, dann ist das wahrscheinlich, ja, dann ist das ein guter Punkt. Also arbeitest du im Social Media Marketing, Paulina? Ja, kannst du mir noch ein paar Tipps geben? Genau. Ich habe das Problem mit meinem Instagram-Wachstum.
Ich merke das auch.
Aber ich habe mir die Rippe gebrochen, ich kann ja so stark lachen, aber es war sehr witzig.
Aber wollen wir vielleicht zurück zu unserem wundervollen Gast und
ja, hundertprozentig. Ja, 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 das ist viel spannender. Ja, ich finde, das ist ja ein Thema, die Vermarktung von Podcast über Social Media. Ne?
Voll. Also es ist definitiv auch aus vermarkter Sicht super, super interessant, weil wie gesagt, du willst ja dein Produkt, gerade wenn du aus diesem Online-Business kommst und dann vielleicht noch so stärker auf dieses D2C-Thema, also du hast ein Produkt, das siehst du schon nur online, du kannst es gar nicht ja, real sozusagen erleben, sondern du musst es irgendwie dir im Internet angucken und dann siehst du irgendwie eine Beschreibung und dann willst du ja auch nochmal einen stärkeren Bezug oder eine stärkere Erklärung zu deinem Produkt auch haben. Mhm. Und diese visuelle Komponente ist so, so wichtig, dass das definitiv aus vermarkter Sicht nur Sinn macht, wenn du ein Podcast-Format hast oder einen Podcast hochziehen möchtest, das dann auch auf ja, Instagram dementsprechend auch irgendwie zu teilen oder dem Ganzen Gesicht zu geben. Ich glaube, das ist ein großer, großer Erfolgsfaktor. Und wie gesagt, aus vermarkter Sicht auch super interessant, dass man sagt, es geht sowieso viel Richtung crossmediale Vermarktung und das ist definitiv die Basis, die dafür einfach geschaffen werden muss. Mhm. Ja.
Und welche Social-Media-Kanäle sind da so die Go-Tos für Wachstum von Podcasts?
Es war immer Instagram, aber einfach auch aufgrund dieser eher älteren Zielgruppe, die Podcasts tatsächlich von Natur aus mit sich bringt. Also Podcasts hören tatsächlich vermehrt 25 plus Leute, wenn nicht sogar eher noch 30 plus Leute. Natürlich sind so Social Media Plattformen wie ein TikTok waren sehr jung geprägt, ist mittlerweile auch nicht mehr so. Aber das würde ich tatsächlich sagen, so Channel unabhängig. Hauptsache, du gibst dem Ganzen eine visuelle Komponente. Also ob das jetzt TikTok oder Instagram ist, würde ich mich gar nicht so festlegen wollen. Aber es gibt tatsächlich vermehrt klassischen Instagram-Profil, was du dann mit buchst, weil eine gewisse Reichweite einfach mittlerweile vorhanden ist. Aber es war tatsächlich vorher immer so, dass du vergeblich nach Instagram-Profilen gesucht hast vom Podcaster. Es gab dann aber auch irgendwie eine Zwischenzeit, wo dann Podcaster oder Podcast-Formate allgemein immer populärer wurden, dass viele eher größere Instagram-Profile oder klassische Influencer plötzlich einen Podcast hatten und natürlich auch deren Reichweite dann genutzt haben, relativ schnell einen Podcast hochzuziehen. Mm. Und da war dann so diese Geburtsstunde von, okay, ich kann ja auch crossmedial vermarkten, weil da ist ein großer Influencer und der hat plötzlich auch einen Podcast, der auch relativ schnell eine gute Reichweite hatte. Genau, ist so dieses vice versa von, okay, ich verknüpfe dieses Visuelle, zeige mich in Stories und keine Ahnung was, aber biete auch dieses auditive Hörerlebnis. Ja.
Ja, smart. Okay, ich glaube, wir sollen unsere Podcast-Strategie nochmal überdenken.
Ich habe doch gesagt, wir nehmen ganz viele Learnings hier aus dem Gespräch mit.
Aber wenn ihr sowieso dieses Persönliche vielleicht ein bisschen mehr, was ihr auf Instagram schon habt oder verkörpert und zeigt, mit in den Podcast nehmt, habt ihr ja schon eine Schnittmenge, die wieder mehr Klickmomente ergeben.
Mhm.
Ja, ich finde es auch super spannend, weil sich das bei uns auch erst so entwickelt hat. Ne? Also ich glaube, am Anfang waren die ersten Teile immer sehr holprig, weil man sich, es ist auch irgendwie komisch, sich mit seinem Geschäftspartner und Partner über das private Leben so zu unterhalten. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen und inzwischen labern wir halt einfach mal los. Und dann ist es manchmal, wenn man jemanden beim Essen trifft, aus dem beruflichen Kontext ist, und wie geht's dem Zehennagel von deinem Hund? Und du bist halt so, bitte, woher weißt du das? Hast du einen Podcast erzählt? Ah ja, ups, hab ich ganz vergessen.
Ja, aber das ist halt auch das Schöne, ne? Warum die, also dadurch fühlt sich's halt auch wirklich intimer an, ne? Dass du so ein Hörerlebnis mit einer kleinen, was heißt klein, mit einer kleinen Hörerschaft teilst.
Eine Frage nochmal, weil du eben gesagt hast, okay, es lohnt sich eigentlich erst ab 20.000 HörerInnen, oder selbst wenn wir 15 sagen. Warum ist das so? Weil auf Instagram gab es ja eigentlich total den Shift zu sagen, hey, wir gehen weg von den Großen und wir gehen jetzt mit den Mikros und den Makros.
Ja, es ist oft so, dass diese, da gebe ich dir vollkommen recht, dass gerade auf Instagram ist ja viel so in Richtung wirklich so Nischen-Creator gegangen, ne? Also wirklich so Nano-, Mikro-Influencer, teilweise irgendwie ab 1000 Follower, wo du gesagt hast, okay, da schicke ich jetzt mal ein paar Produkte hin, haben wir tatsächlich auch oder habe ich schon oft gemacht. Da muss man, glaube ich, einen Schritt zurückgehen, weil das ja oft aus einem Kontext kommt. Diese großen Creator haben wirklich so eine inflationäre, fast so eine inflationäre Spirale angenommen, wo du sagst, okay, du hattest plötzlich so viel Werbung in deinem Feed, du hast es irgendwie bei jedem Influencer gesehen und die Leute waren so ein bisschen gesättigt. Und es ist auch alles sehr, sehr schnell passiert, ne? Dieses ganze Influencer-Marketing, das ist so schnell so groß geworden. Viele Brands sind da draufgesprungen, viele sind auch wieder, ne? Das waren so klassische Influencer-Brands, ne? Da hatten wir ja doch einige im Kopf. Die haben dann aber so viel Werbung gemacht, dass es vielleicht auch eher ein bisschen nach hinten losgegangen ist. Und die haben es auch nicht geschafft, da langfristig erfolgreich zu sein. Und diese Sättigung, beziehungsweise diese Vielzahl an Werbung, die man gesehen hat, ist dann, glaube ich, eher so ein bisschen in die Richtung gegangen, okay, wir wollen uns so ein bisschen davon entfernen und gehen eher auf kleinere, noch relevantere Empfehlungen, eher in diesem Nischenbereich. Da ist eine relativ geringe Konkurrenz, weil einfach auch gar nicht auf diesen Creator-Kanälen so viel Werbung gemacht wurde, ne? Weil auch einfach die Möglichkeiten auch gar nicht gegeben wurden. Aber wenn ich jetzt als Brand sage, okay, ich möchte oder habe Pferdeprodukte, ich verkaufe, keine Ahnung, Pferdezubehör oder irgendwas, und ich dann einen Kanal habe von einem super, super kleinen Influencer, der sich nur mit diesem Thema beschäftigt, der vielleicht ganz, ganz klein ist, du hast aber diese Expertenrolle des Creators und du hast natürlich auch eine relativ konkurrenzloses Werbeumfeld, einfach weil jetzt nicht noch für Brand XY Werbung gemacht wird, sondern du hast dann so irgendwie so deinen einen Kanal, da machst du Werbung. Und das hat ja sehr, sehr gut funktioniert, ne? Da sind die Brands relativ stark dann auch draufgegangen. Und bei dem Podcast ist es aber, das ist tatsächlich, da ist dieser Sättigungseffekt auch noch gar nicht da. Da ist dieses Werbeumfeld ja ohnehin sehr, sehr begrenzt von den großen Formaten. Heißt, du hast gar nicht so diesen Grund, okay, es wird gerade zu viel Werbung gemacht, wir ziehen uns lieber zurück und gehen auf viele kleinere Experten, Influencer, die vielleicht eine geringere Reichweite haben. Das hast du im Podcast-Bereich gerade noch nicht. Da ist diese Werbefläche noch zu begrenzt, dass man sagt, okay, wir ziehen uns jetzt mal auf nischigere Podcasts zurück. Natürlich kannst du immer viele Testings machen über Nischenpodcasts. Wenn ich jetzt sage, ich verkaufe ein Health-Produkt und gehe jetzt vielleicht eher auf Gesundheitsformate und sehe vielleicht im kleinen Bereich, okay, das funktioniert schon ganz, ganz gut, kannst du natürlich von der Basis aus skalieren. Das wird relativ wenig gemacht, gerade auch, weil Podcasts ja auch eher so dieses Reichweiten, Podcast buchst du eigentlich aufgrund der Reichweite und aufgrund des Landings in der Gesellschaft, weil XY ist bekannt als Host des Formats X. Und da willst du ja gerade auf dieses Prestige-Awareness-Thema mit raufspringen. Und das hast du bei kleineren Formaten, hast du nicht. Mhm. Deswegen, also gibt es so mehrere Gründe, also dieses Thema. Du hast einfach nicht diese Reichweite, die andere Podcasts natürlich als Garantie irgendwie mitgeben, als auch dieses Werbeumfeld. Das ist noch gar nicht so gesättigt wie damals auf Instagram, warum du vielleicht oder weil das ein Grund war, sich da vielleicht mehr auf kleinere Creator zurückzuziehen.
Okay, ja, macht Sinn.
Der Podcast als Medium ist generell halt viel jünger, ne, als Social oder als Instagram. Klar, ja. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich so der gängige Lebenszyklus, ne, was du gerade gesagt hast. Wer weiß, vielleicht kriegen wir auch noch eines Tages ein Sponsoring. Wir geben nicht auf. Okay. Sag mal nochmal, du hast es eben kurz angerissen und wir so langsam mit Blick auf die Zeit müssen wir leider auch zu Ende kommen. Aber was ich nochmal kurz herauskitzeln würden wollte, war, also jetzt hast du einen Podcast und was sind die besten Strategien, um auf Social zu nutzen, um den Podcast größer zu machen. Ne? Du hast gerade schon gesagt, dieses cross-mediale Storytelling, ne? Also über Instagram und den Podcast unterschiedliche Geschichten zu erzählen, dass so Insider-Sachen sich entwickeln. Was ist es noch? Ist es Vertical Video? Ist es mit Mikro-Creatorin zusammenzuarbeiten? Wie kriege ich das Ding groß?
Ja,
also asking for a friend, ne?
Also es gibt natürlich ganz klassisch, du nimmst Videosnippets mit auf und teilst die auf Social. Ja. Ganz klassisch. Einfach. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, auch ein Gesicht des Formats zu haben oder Gesichter des Formates. Einfach damit du dieses Thema, okay, es ist irgendwie so ein bisschen, ich höre da so diese Stimmen, weiß aber gar nicht, wie die aussehen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Dann so, welches Thema bespielst du überhaupt? Worüber redest du in deinem Podcast? Weil du hast natürlich irgendwie eine Beschreibung. Da können sich die Leute aber meistens nicht so richtig was vorstellen. Und da natürlich Inhalte zu teilen. Also ganz klar zu sagen, okay, jetzt teile ich da so ein paar Insights. Worüber geht es in meinem Podcast? Aber auch alles in einem Maß, wo ich sage, ich überfordere nicht, also ich teile nicht zu viel, aber ich mache es irgendwie trotzdem sexy und interessant. Und dann hast du ein gutes Thema angesprochen. Es gibt natürlich auch unter den Formaten, unter den Hosts, auch so ein paar Communities, wo man sagt, okay, da werde ich weiterempfohlen oder da kommt vielleicht mal kurz in der Folge, hast du übrigens schon mal gehört von bla bla bla. Das ist auch ein cooler Podcast. Da gibt es tatsächlich auch mittlerweile Werbemöglichkeiten für Podcast-Formate, Podcast-Anzeigen in anderen Formaten zu buchen.
Hm.
Ja, ist dann natürlich wieder eine Art von Monetarisierung, wo man sich fragen sollte, lohnt sich das, möchte ich das? Oder ist das eher eine Netzwerk-native Geschichte, wo man sagt, okay, man ist da vielleicht untereinander ein bisschen verknüpft. Aber die Möglichkeiten gibt es natürlich auch, sich da...
Das ist so ein bisschen wie die Influencer, die früher dann so Giveaways gemacht haben. Dann folgt diesen drei Leuten und mir und gewinne 100 Euro.
Ja.
Wir sind noch am Anfang. Wir sollten solche sketchy Taktiken ausnutzen, Pascal. Mhm.
Hey, was ich letztens, das hat OMR auch gemacht, es kommt aber aus Amerika, ist dieses, okay, wir recorden den Podcast, machen es auch mit Video und machen danach eine Challenge, dass Leute quasi Shorts oder Vertical Videos aus dem Longform rausschneiden können, das organisch posten und die Videos mit den meisten Views bekommen eine gestaffelte Prämie. Oh, weißt du? Also die meisten Views bekommen dann ein Taui und dann Platz 2 bekommt 900 Euro. Ne? Und dadurch hast du auf einmal diese Community mobilisiert und vielleicht wahrscheinlich ganz viele Leute, denen eigentlich der Podcast egal ist, die Bock haben auf die Kohle und kriegst aber gigantisch viel Reichweite für sehr wenig Geld.
Ich glaube, die Leute, die unser Podcast hören, sind zu busy, um sowas zu machen.
Ja, schade.
Ja, schade.
Wenn wir euch bei Social unterstützen sollen, dreht das ab.
Okay, ja, ich glaube, wir sind tatsächlich durch mit der Zeit. Ich könnte da jetzt noch 4 Stunden weitersprechen über das Thema. Aber wir haben ja noch zwei Abschlussfragen.
Wir haben ja noch 2 Stunden Zeit.
Kennst du unsere Abschlussfragen schon? Bist du vorbereitet oder nicht?
Ich bin, ich kenne die Fragen, ich wiederhole spontan.
Okay, Frage Nummer 1. Was ist das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Kampagne, Collab, Product, whatever it might be.
Ja, ich mache jetzt einfach nochmal, oder ich bringe so einen anderen Channel mit ins Spiel, YouTube.
Mhm.
Ich habe irgendwie gerade so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob es nur meine persönliche Erfahrung ist, so ein Revival dieser vor, weiß ich nicht, 2010, die ersten YouTuber, die dann irgendwie so Tutorials gemacht haben, die kommen irgendwie gerade alle wieder. Die hatten so eine kleine, also viele haben sich zurückgezogen, klassischerweise eine Tanya Burr beispielsweise, die kommt aus UK, war so eine der größten und ersten YouTuberinnen, oder eine Zoe Zack beispielsweise, gehören alle dazu, hatten dann so eine kleine Pause und seit Anfang, ich würde sagen Q2, kommen die tatsächlich alle wieder, haben gigantische Aufrufzahlen. Wenn man da mal so in die Kommentare guckt, da sind auf einmal so gefühlt die ganzen Oldies mit dabei, die dann schreiben, oh, wow, kenn dich noch von 2010, so cool, dass du wieder da bist. Ich freue mich am Sonntag um 15 Uhr dein neues Video zu sehen für eine Stunde. So, und die haben halt wirklich, also ihre Community, ich finde es so faszinierend, dass die wirklich über Jahre hinweg die Leute wieder so mitnehmen können. Das geht so weg von diesem Shortform-Content, sondern die setzen sich da wirklich hin und gucken eine Stunde so diese Vlogs von diesen YouTubern von vor 10 Jahren. Das finde ich wirklich faszinierend und die haben es wirklich geschafft, die Leute über diese Zeit lang hinweg nicht nur mitzunehmen, sondern wieder zu aktivieren. Das finde ich echt toll, weil das sind, das ist so eine schöne Behaglichkeit, finde ich, und weg von diesem, okay, wir konsumieren irgendwie so viel, ja, Content, ne, und da setzt man sich echt mal hin und sagt, ich bin mal eine Stunde nur mit dem I'm Creator irgendwie befasst, ähnlich zu Podcasts, ne, ist auch ein sehr intimes Nutzerverhalten. Und dass man die Leute reaktivieren kann, ist ein komisches Wort dafür, aber das finde ich irgendwie echt cool und faszinierend. Das ist mir echt stark aufgefallen, so in dem letzten halben Jahr, dass viele machen und da irgendwie wieder wieder aus ihrer Pause aufploppen. Ja.
Cool.
Das finde ich toll.
Ja, makes sense. Ich habe auch noch so 3 Girls, die verfolge ich irgendwie, seitdem ich 12 bin oder so.
Ja.
So krass.
Ja.
Und interessieren mich auch thematisch überhaupt nicht. Also was sie so erzählen, irgendwie where you get your new fake lashes
ja,
und so,
kommen
auch alle aus Amerika.
Ja.
Aber irgendwie ist da halt wirklich so eine Bindung da. Voll. Man hat halt so das Gefühl, okay, man ist irgendwie mit denen aufgewachsen.
Voll.
Hast du recht. Letzte Frage für heute. Wer soll nach dir auf diesem wunderschönen grünen Stuhl sitzen? Außer Flo, I'm coming for you.
Wer soll auf diesem grünen Stuhl sitzen? Jetzt haben wir uns so viel über Podcasts unterhalten. Ich glaube, so die Perspektive Podcaster ist schon cool. Dass man vielleicht auch denen mal so die Frage stellt, vielleicht auch wirklich so ein Format, was schon lange existiert. Ich finde zum Beispiel Podcast-UFO ganz toll. Da solltet ihr mal reinhauen. Das finde ich ganz, ganz toll.
Was machen die? Ich habe noch nie gehört, aber geiler Name.
Ja, also machen auch, es ist so Thema zwischen, ich würde sagen, Politik und Lifestyle. So, also schneiden irgendwie so politische Themen an, aber auch ganz, ganz viel, einfach so eine lustige Talkrunde. Ich glaube, so diese Perspektive Podcaster ist nicht nur super interessant, so aus Vermarkter-Sicht, sondern auch gerade, wenn man ne, wirklich ein Format hat, so wie deren Werdegang ist. Das finde ich, glaube ich, echt ganz, ganz spannend. Ja.
Ja, cool.
Also Podcaster.
Das ist eine sehr gute Idee. Passt zum Thema. Wunderbarer Abschluss, oder?
Danke, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte noch eine Stunde weiter quatschen können.
Vielen, vielen Dank.
Machen wir mal anders.
Danke, danke.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao, ciao. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich habe letztens, kurzer Funfact zum Outro gehört, dass es auch ein Dark Social in der Businesswelt gibt, weil ganz, ganz viele businessrelevante Inhalte über Slack und Teams geteilt werden. Deswegen, darum hier der Aufruf, teilt das Ding mit anderen Leuten eurer Company, die sich mit Podcasts beschäftigen, mit Social Media beschäftigen. Das würde uns freuen.
Macht man keinen Flex, sag mal, guck mal, für geil.
Genau, flexen ist gut und bewertet uns.
Ja, das ist wichtig.
Danke fürs
Zuhören. Haben wir heute in der Folge gelernt. Ciao.
Ciao.
Hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei. Der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell.